Aber es ist wichtig, sich eben Meinung zu bilden. Beide Seiten. Nicht nur die ältere Generation liest immer noch die alten Zeitungen und schaut sich die Tagesschau an und das Heute-Journal. Alles gut und richtig. Muss man auch tun, finde ich auch richtig. Aber sei es solche Formate, sei es andere alternative Formate, wo man auch mal aufgerüttelt wird. Es gibt nichts Schwereres, Herausforderndes, aber zeigen Sie mir den Ausdruck, Geileres als selbst zu denken.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Kai-Achim Schönbach. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie sind Vizeadmiral außer Dienst der Marine der Deutschen Bundeswehr. Sie haben außerdem mehrere Jahre im Verteidigungsministerium gearbeitet, zeitweise als stellvertretender Leiter der Abteilung Strategie und Einsatz. Ab März 2021 waren Sie Inspekteur der Marine. Am 22. Januar 2022 sind Sie überraschend zurückgetreten. Warum, werden wir hier heute noch klären. Seit November 2024 sind Sie stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei Bündnis Deutschland. Ich möchte mit Ihnen heute über den Ukraine-Krieg sprechen und die deutsche Politik dazu. Ich würde gerne, bevor wir da inhaltlich einsteigen, Sie fragen, was Sie ursprünglich dazu veranlasst hat, eine Militärlaufbahn einzuschlagen.
Also zum einen bin ich persönlich vorbelastet, wenn Sie das so wollen, in Anführungsstrichen. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater und einige Generationen davor in verschiedenen Armeen, selbstverständlich alle beim Heer, haben natürlich letzten Endes zu Hause das entsprechende Zuhause geprägt. Aber tatsächlich, das klingt heute so ein bisschen, es ist ja nun, oh Gott, schon 40 Jahre her, ein bisschen seltsam. Ich habe seinerzeit, man mag sich erinnern, Friedensbewegung und Ähnliches, war in Bayern zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht. Und viele sind im Rahmen der Friedensbewegung unterwegs gewesen und ähnlich. Und ich wollte, das habe ich immer gesagt, ich wollte wirklich was für den Frieden tun. Und habe mir gedacht, also auf der Straße rumzulaufen und zu demonstrieren ist zu wenig. Und dann ist das zusammengefallen. Und dann habe ich gesagt, das machst du gerne. Und dann habe ich das gewählt und war glücklich damit.
Mhm. Neben jetzt Ukraine-Politik und anderen Dingen, habe ich mich immer gefragt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, was macht's mit einem Menschen so viele Zeit auf See zu verbringen, auf Meer, auf Schiff. Was passiert da? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Man wird ruhiger. Vielleicht, ich will das nicht zu pathetisch hängen, aber etwas bedemütiger.
Ja.
Ich habe auch Situationen erlebt, da war es dann auch mal brenzlig. Also jetzt nicht im Zuge von Kampfhandlungen, sondern einfach mal Seefahrt. Es erdet einen, auch wenn das auf Wasser ist, es erdet einen. Ich bin ein Einzelkind, wie mein Vater es auch war, mein Großvater auch. Da ist man sehr ich-bezogen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und dieses Teamleben, dieses auf engstem Raum im Teamleben, ich hoffe, um dieses neudeutsche Wort, es hat mich ein bisschen besser gemacht. Also von daher gehe ich da aus, das hat sehr viel Auswirkung gehabt.
Aha. Ich komme zu diesem Tag, den ich jetzt angesprochen hatte, der 21. Januar 2022. Da gab es eine Besprechung bei einer Denkfabrik in Neu-Delhi und da hatten sie Äußerungen getätigt und darauf gab es, was in der Presse als Skandal betitelt wurde. Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wo waren Sie da, worum ging es, was haben Sie eigentlich dort geäußert?
Der Rahmen kurz erklärt, damit man es einordnen kann. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren war die deutsche Marine, das sagen wir mal die Bundeswehr, in Form der deutschen Marine mit der Fregatte Bayern, in Richtung Ostasien gefahren und auf dem Rückmarsch fuhr man auch über Indien. Und das Ziel war immer, einen deutschen Flaggoffizier, das heißt also auf der Ebene Admiral, Generaläquivalent, in die jeweiligen Orte oder Hauptstädte fahren zu lassen, um dort, sagen wir mal, Gespräche zu führen, um das ein bisschen zu begleiten. Das Schiff war in Mumbai, ich selbst war in Neu-Delhi. Es gab einen offiziellen Teil, ich habe alle möglichen Leute besucht. Ich habe mit dem indischen Außenminister gesprochen, also face-to-face. Und am Nachmittag kam relativ kurzfristig noch rein, bitte nochmal zu zwei Thinktanks, also da ist der eine, den Sie erwähnen, aber es sind zwei gewesen. Knappe 3 Stunden hat das Ganze gedauert. Der eine war nur sprechen, hören, diskutieren und der andere war dann mein Vortrag, den man im Video teilweise zumindest sieht, und Question and Answers. Und innerhalb von diesen 3 Stunden waren wir uns eben einig, wir sind da offen und frei. Der zweite Teil sollte weder aufgezeichnet noch vor allem live gesendet werden, aber ich will das auch gar nicht vorschützen. Jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, weiß ja, was passiert ist. Ich habe dann gesagt, okay, ich halte meinen Vortrag und bin offen in den Fragen und Antworten. an die junge Dame zu meiner Linken, die man damals, darf man nicht vergessen, es war ja Corona. Das heißt, mehrere Räumlichkeiten waren besetzt, weil nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Räume durften. Und wer das Video gesehen hat, da schaue ich immer so links nach oben. Und das sind dann war so ein Video mit so gescherten Contact Points, wo die verschiedenen Leute, zu denen ich auch gesprochen habe. Und unter anderem fragte die mich dann dazu, wie könnte man die Ukraine retten? Und wir hatten die ganze Zeit darüber gesprochen, da war es ja noch kein Krieg, das war ja noch vor der Kriegszeit, dass wir uns eindeutig klar sind, dass es hier keine Übergriffe und keinen Angriff Russlands geben darf, auch wenn die da selbst natürlich keinen Einfluss haben. Was kann man tun, um die Ukraine zu retten? Und dann haben wir so ausgeholt und zu anderem habe ich dann gesagt, vor dem Hintergrund der Entwicklung muss man eben auch versuchen, das ist etwas, was ich von Peter Struck, einem von mir verehrten früheren Verteidigungsminister, der mir das mal erklärt hat, der sagte, egal ob wir zu einem kleinen Land fahren oder zu einem großen Land, jedem muss man mit Respekt begegnen. Das muss man nicht alles akzeptieren, was die sagen, tun, machen, aber Respekt und auf Augenhöhe miteinander sprechen, um eben der Diplomatie die Chance zu geben. Erst wenn die Diplomatie gescheitert ist, kommt es zum Krieg. Das aufnehmend habe ich gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Russische Föderation die Krim, das war die Frage, die Halbinsel Krim zurückgeben würde, die sie ja mehrere Jahre zuvor übernommen hatte. Da sagte ich dann, die Krim ist weg, die kommt nicht wieder, weil die Russen werden sie freiwillig nicht wiedergeben. Das ist eine militärische Lagefeststellung gewesen, das war das eine. Und auf die konkrete Frage der jungen Frau sagte ich dann, naja, also wenn wir da nichts anderes können, dann müssen wir versuchen, auf Augenhöhe zu akzeptieren, zu respektieren, dass auch die russische Seite eine Vorstellung einer Sicherheitsarchitektur an ihrer Westgrenze hat. Wir müssen miteinander reden. Und dann muss man Respekt auch erweisen, gegenseitigen Respekt. Und sagte dann, und Putin, der wird dann, beziehungsweise nicht die Person Putin, sondern in seiner Eigenschaft als Präsident der Russischen Föderation, verdient dann diesen Respekt genauso wie jeder andere auch, der in dieser Welt Führung und Macht innehat. So, diese beiden Sachen sind dann, ich glaube, es war der Spiegel, der dann gesagt hat, die Krim ist weg und Putin verdient Respekt. Ich habe dann gesagt, es ging offensichtlich nur darum, dass sich das reimt. Und daraus wurde dann ein Skandal gemacht. Eigentlich ist das, wenn man sich den Kontext bedenkt, wenn man sich das Ganze anschaut, das ganze Video, das hat natürlich nur noch dieser Think Tank, dann sieht man, wie wir mehrfach gesagt haben, dass es in keiner Weise akzeptabel ist, was Russland da tut. Aber ich bin dann so geframed worden, ich hätte mich dafür positiv ausgesprochen. Ich habe, glaube ich, der ARD, die hatte das irgendwann nochmal aufgenommen. Ich nehme an, das war die ARD, die dann sagte, Schönbach unterstützt die russischen Kriegsunternehmungen in der Ukraine, was völliger Unsinn ist. Ich bin weder ein Putin-Freund gewesen, noch war ich es zu dem Zeitpunkt. Ich wollte damit nur deutlich machen, wo die militärische Lage steht. Aber das hat man mir anders ausgelegt und da sich sonst keiner für mich verwendet hat, bin ich dann gegangen.
Genau, und dann gab es laut, was ich gelesen habe, einfach einen riesengroßen Aufschrei und durch diese Presseberichterstattung Druck aufs Ministerium oder wie ist das drin genau abgelaufen?
Also ich kann es natürlich nur, das ist ja der Punkt, natürlich war ich nicht immer überall dabei. Das heißt, mir dann gesagt wurde, ich kam an dem Samstag zurück aus Indien und war völlig bass erstaunt, dass es da irgendwie einen Ärger gab. Denn der deutsche Militärattaché und diejenigen Deutschen, die dabei waren, sagten, das war eine tolle Veranstaltung, weil die natürlich den Gesamtkontext kannten. Die waren dabei. Und ich hatte morgens mit dem Generalinspekteur gesprochen, der sagte, hier gibt's echt Ärger wegen dieses Interviews. Ich sag, oder wegen dieses Vortrags. Ich sage, der Vortrag ist doch ganz in Ordnung. Ja, wegen der Frage und Antwort, die sie da gegeben haben. Ich sage, die sind doch im Kontext zu sehen, die kann man doch nicht isoliert betrachten und dann versuchen, sich daraus was zu schnitzen. Ich sage, ich habe hier eine Menge Anfragen von verschiedenen Zeitungen, unter anderem FAZ, Welt und ich kann das gerne beantworten. Damit wird sofort der Druck rausgenommen. Und heute weiß ich in der Rückschau, dass es ein Fehler war. Man hat mir nämlich gesagt, nichts sagen, keine Pressegespräche, wir klären das in Berlin, ich weiß Bescheid. Und heute weiß ich, dass keiner mit der Presse gesprochen hat und dann hat die Presse sich ihren eigenen Reim draus gemacht. Das ist jetzt meine Wahrnehmung und so ist mir das auch gesagt worden. Und dann hat man aus mir einen Putin-Versteher gemacht, der ich bis zu diesem Zeitpunkt nie war. Ich hatte ja da 2 Jahre zuvor ein Interview gegeben in der ARD, wo ich auf die russische Rüstung und auf die Bedrohung durch Russland aufmerksam gemacht habe. Mich also zum Putin- und Russland-Versteher und Unterstützer zu machen, war völlig absurd. Aber wie gesagt, und dann, Sie sind selbst Journalist, also Sie wissen ja, in welche Richtung das dann läuft. Da wurde der Druck immer größer und Frau Lambrecht, die ich auch gerne in Schutz nehmen möchte, war aber ohnehin schon zu dem Zeitpunkt sehr stark unter Druck und sagte mir das dann später auch und sagte dann, ich kann jetzt nicht anders. Wir müssen jetzt hier Fakten schaffen. Und daraufhin bin ich zurückgetreten.
Mit jetzt rückblickend zufrieden, in Ordnung oder mit einem weinenden Herz?
Naja, das erste Jahr, Sie müssen sich das so vorstellen, ich war 37 Jahre Soldat. Ich will jetzt hier, und ich bin kein Opfer. Vizeadmirale sind keine Opfer. Wer da auf diese Ebene steigt, weiß, was ihm passieren kann. Ich fand es unlauter, weil es sonst besondere Journalisten auch, die ich kannte, die wussten, wer ich bin, die wussten, wie ich ticke, dass das völlig aus der Luft gegriffen war, dass man das mit einem einfachen Gespräch, wie wir es jetzt hier führen, sogar noch viel kürzer, als wir es bis jetzt haben, hätte man das ausräumen können. Das war aber nicht gewollt. Hier ging es darum, vielleicht auch, das ist mir immer mal wieder gesagt worden, die Ministerin anzuschießen, um sie unter Druck zu setzen. Naja, wenn du den Schirmbach nicht entlässt, dann bist du schwach. Das ist jetzt die Lesart, die man mir vermittelt hat. Im ersten Jahr hat es sehr wehgetan. Heute weiß ich, insbesondere von den Entwicklungen, die wir ja jetzt hier haben, und ich bin ja nicht der Einzige, irgendwann, um mit Grönemeyer zu sprechen, wer zu viel schluckt, der stirbt von innen. Ich hätte sicherlich irgendwann an anderer Stelle gescheitert, weil ich manche Dinge einfach schlichtweg für eine gefährliche Entwicklung halte. Und das hätte ich sicherlich irgendwann gesagt, oder dann hätte man mich vielleicht schleichend irgendwie entsorgt.
Mhm. Ich meine, es ist daher auch interessant, weil vieles, was Sie geäußert haben, aber auch andere Militärs von Anfang an geäußert haben, nämlich Kritik an der Möglichkeit, diesen Konflikt militärisch zu lösen, stellt sich immer mehr als richtig heraus. Russland, dieser Eklat sozusagen war vor dem Einmarsch. Russland ist dann einmarschiert in die Ostukraine. Sie haben das sicherlich verfolgt. Wie war dann am Anfang Ihre Bewertung, als Sie dann merken, okay, jetzt findet hier dieser Einmarsch statt? Wie haben Sie das erlebt?
Ich hatte in Indien auch gesagt, auf eine Frage, ob ich denn glaube, dass Russland einmarschieren würde. Und dann sagte ich, und auch das ist natürlich immer nur eine halbe Geschichte, da lässt man immer die halben Sätze weg. Ich sagte, ich halte es für Nonsens zu glauben, dass Russland nur einmarschiert für diesen Rest des Donbass, or this tiny little strip of rest of Donbass, den die Milizen ja noch nicht erobert hatten. Implizieren, das ergab sich aus diesem Gesamtgespräch, wenn, dann kracht es richtig. Vor dem Hintergrund der Expansion aus der Perspektive Russlands, die Expansion NATOs an die russische Westgrenze. Was soll ich dazu sagen? Ich habe letztens einen Vortrag gehalten vor der Diplomatenhochschule des russischen Außenministeriums, also virtuell natürlich, weil ich nicht nach St. Petersburg konnte. Da habe ich auch gesagt, also ich hätte den russischen Präsidenten anders beraten, also keinen Krieg zu führen. Aber ist natürlich mit maximaler Diplomatie, das hätte man natürlich sehr viel früher anfangen müssen. Aus der Chronologie weiß man ja, dass im Spätjahr 2021, es einen ja mehr oder weniger offenen Brief an die USA gegeben hat. Wenn ihr uns zusagt, sagt uns zu, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Obwohl es ja Zusagen gegeben hat gegenüber der Ukraine. Da hätte man das sehr früh mit Weitsicht eines Henry Kissinger oder andere, hätte man mit Weitsicht sicherlich das verhindern können. Das wollte man nicht. Die Frage ist, was für Intentionen und Motivationen stehen dahinter? Also insofern denke ich, mit maximaler Diplomatie und dann natürlich auch der Drohung und Gegendrohung, wie das ja jetzt ganz aktuell auch ist, hätte man das wahrscheinlich verhindern können.
Und Deutschland hat sich ja entschieden, diese Ukraine-Politik mit der Lieferung von Waffen und von sozusagen der Bereitstellung von Geld zu unterstützen. Zahlen, die ich jetzt gerade gefunden habe, sind 37 Milliarden Euro. Wie würden Sie jetzt, zurückblickend, ist natürlich eine lange Zeit, diese Politik evaluieren? Gescheitert, erfolgreich, in welchen Bereichen gut, in welchen Bereichen nicht gut?
Und es gibt das bekannte Zitat, dass wenn Krieg ausbricht, dann hat die Politik gescheitert.
Ja.
Das kann man nur nicht, und zwar von beiden Seiten natürlich, muss man das sagen. Also insofern kann man das leicht konstatieren. Der Artikel 51 der UN-Charta sagt, dass ein Staat, der angegriffen wird, in diesem Falle, und dann ist er nicht Teil der EU, nicht Teil der NATO, also da greifen keine Mechanismen der gegenseitigen Verteidigung, dass man als dann nicht beteiligter Staat diesen angegriffenen Staat unterstützt. Und das halte ich auch für richtig. So viel zum Thema, ich bin pro-russisch. Natürlich ist das richtig. Und natürlich ist Deutschland als großes, reiches Land, vielleicht nicht mehr so reich wie früher, aber ein großes, wohlhabendes Land in Europa und als stärkste Macht dort, natürlich gefordert. Ich sage das ganz ehrlich, als in zwei Klammern, dass insbesondere die Länder, die in Europa gefordert haben, dass Deutschland da so ganz stark vorausgehen soll, nämlich Frankreich und England, selber vergleichsweise wenig dazu beigetragen haben,
Klammer zu, das ärgert einen, muss einen ärgern, der sich damit näher beschäftigt. Ich halte das in der Tat immer noch für richtig, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt ja immer diese Diskussion, die Sie auch verfolgt haben, wann würde man zur Kriegspartei werden? Ich halte das für eine sehr akademische Diskussion. In dem Moment, dass oben bei einem ins Dach einschlägt, dann wissen Sie, dass Sie Kriegspartei sind, egal ob irgendeine Agentur oder irgendein Gericht darüber befunden hat oder nicht. Ich denke, dass es eine gewisse Unterstützung geben muss. Das ist auch richtig und gut so. Aber immer mit der Forderung, und ich glaube gerade wir Deutschen mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes, mit der Forderung der Diplomatie. Wenn wir im Ersten Weltkrieg, was wir erlebt haben mit der obersten Heeresleitung, die letzten Endes die Diplomatie, das ganze Auswärtige Amt, was sie außer Kraft gesetzt haben, im Zweiten Weltkrieg ist es ja noch viel schlimmer gewesen, dass also die Politik da keine Rolle spielte, sondern nur Krieg. Und die letzten 3 Jahre haben gerade die Europäische Union, auch Amerika, bis zur Wahl von Donald Trump, eigentlich nur von Krieg gesprochen, von der Fortsetzung des Krieges, von Fortsetzung der Kampfhandlungen. Ich halte das für ein großes Versäumnis, dass Diplomatie keine Chance hat. Jetzt haben wir das wieder. Also insofern Ihre Frage etwas langatmig ausgeholt, beantwortet. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir nicht parallel dazu immer wieder mit der Diplomatie versucht haben, ein schnelles Ende zu haben. Wir hatten ja in Istanbul im Frühjahr 22 schon mal so etwas. Das ist interessant, wenn Sie jetzt ganz aktuell mal so hören im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie in der Rückschau dieses Vertragswerk, das ja fast endverhandelt war, das sei dann so ganz allgemein gescheitert. Wir wissen alle, warum es gescheitert ist, weil seinerzeit der britische Premierminister dafür gesorgt hat, dass es scheitert.
Boris Johnson.
Natürlich kann er das nicht ohne Rückendeckung der Amerikaner tun. Es hätte viele hunderttausend Tote und unglaubliche, ich weiß ja, mittlerweile sind es ja schon keine Millionen, Milliarden mehr, es sind ja Billionen Schäden verhindert. Das macht den Krieg, den Angriffskrieg, und ich mache das hier nochmal ganz deutlich, es ist ein Angriffskrieg, also das Russlands, es ist überhaupt nicht zu entschuldigen. Punkt. Aber zumindest hätte man dann diese Folgeschäden und diese Folgeprobleme alle frühzeitig aus dem Weg räumen können.
Und warum hat jetzt, wollte ich eigentlich später fragen, ist egal, warum hat jetzt Boris Johnson da interveniert?
Ich denke...
Also nicht nur Boris Johnson hat ja interveniert, Sie haben ja gerade gesagt, es hat er nicht alleine gemacht.
Es hat er nicht alleine gemacht. Ja. Es ist halt die Figur, die dorthin gefahren ist, an das er gemacht hat. Sie war, wie gesagt, ja endverhandelt, die beiden Delegationen. Es ging ja um den Rückzug in diesem Falle der russischen Truppen aus der Ukraine. Die Krim wäre sicherlich bei der Ukraine geblieben. Ich wiederhole das, was ich vor 3 Jahren in Indien gesagt habe. Das hat auch historische Gründe, das führt jetzt zu weit. Aber ich denke, dass hier etwas ist, was Amerika seit einiger Zeit tut, das Pivoting, also das Umschwenken quasi vom europäischen Raum in den ostasiatischen Raum, nachvollziehbar für so eine große imperiale Macht. Mhm. Und ich denke, dass Russland aus dem Spiel genommen werden sollte. Etwas, was viele ja auch alte kalte Kriege immer noch, ich sage das immer, manchen ist wohl offensichtlich der kalte Krieg nicht spektakulär genug zu Ende gegangen. Mhm. Das bitte ich dann nicht als 1:1 so für bare Münze zu nehmen, aber ich denke einfach schlichtweg, es geht jetzt hier um Attrition, um Abnutzung. Russland soll abgenutzt werden und aus dem Spiel genommen werden als echter, relevanter Gegner im Zweifelfall, Spielfigur, um sich dann eben China zuzuwenden. Und das ist, ehrlich gesagt, krachend gescheitert.
Und es wird ja aber nicht nur Russland abgenutzt. Sie haben ja gerade angesprochen, die Toten auf der ukrainischen Seite sind ja auch erheblich. Sind die auch in irgendeiner Form von Vorteil für irgendwelche geopolitischen Fragen oder sind die einfach Kollateralschaden?
Gott bewahre. Also ich sag mal so, jetzt in der Tat, da ich nicht mehr Soldat bin, aber ich meine, grundsätzlich sollten wir ja im tiefsten Überzeugung für innere Führung als Bürger in Uniform freisprechen dürfen, wenn es um solche Dinge geht. Natürlich sind sie, es ist fürchterliches Leid an Mensch und an Material, aber tatsächlich ist es so, das ist ja unwiederbringlich. Mhm. Und wir werden schlichtweg akzeptieren müssen, dass das, wann auch immer jetzt ein Waffenstillstand, Waffenruhe, Waffenstillstand, Friedensvertrag kommt, diese Wunde schwert. Und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt tatsächlich zwischen der Ukraine und Russland vielleicht über Dekaden hinweg, kann man diese Wunde schließen. Das war unverantwortlich, quasi das in Kauf zu nehmen. Insofern, geopolitisch hat das, wenn Russland jetzt den Erfolg davon trägt, denn wenn sie tatsächlich dort bleiben und sich dieses Novorussia, dieses Neurussland, diese vier Ost-Donbass-Provinzen sich einverleibt als neues Russland, dann kann man ja nichts anderes behaupten, als dass es ein Sieg für ihn ist. Das ist dann ein schlimmes Opfer, was die Ukraine gebracht hat.
Ein Thema, was immer wieder aufschwirrt, ist diese, ich sage jetzt mal berühmt, aber viel besprochene Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Es gab in diesem Verlauf des Ukraine-Krieges, habe ich immer wieder das Wort Game Changer. Es wurden immer wieder sagen, Waffeneinheiten oder Waffensysteme benannt als sozusagen der große Veränderer. Das ist aber nie eingetroffen. Jetzt gab es eine aktuelle Umfrage, dass 2/3 der Deutschen gegen die Lieferung von Marschflugkörpern sich eigentlich aussprechen an die Ukraine. Was ist Ihre Meinung dazu? Wird Deutschland diese Waffen oder generell auch weiterhin Waffen liefern?
Also generell sicherlich.
Ja.
Das ist ja jetzt gerade erst durch das Weimar Plus Format, also Frankreich, Polen, also Frankreich, Polen, Deutschland ist eigentlich Weimar Plus England, mit Keir Starmer jetzt ja nochmal gesagt worden, dass sie in Abhängigkeit davon, ob jetzt diese Waffenruhe eintritt, die ja jetzt gerade im Raum steht, mit den Verhandlungen möglicherweise von Zelensky und Putin gegenüber, das wage ich noch zu bezweifeln, dass das wirklich so geschieht, aber was auch immer. Mhm. Waffen wird es weitergeben. Sie haben recht, das Thema Game Changer kam immer wieder. Das war ja schon mal mit dem Leopard 2 Panzer, der sicherlich, ich würde es jetzt mal deutscher sagen, ist der beste Panzer, den es auf dieser Welt gibt. Aber auch der hat das Game nicht gechanged, also es hat wirklich nichts verändert. Der Taurus ist nochmal eine etwas andere Waffe. Wir haben ja die Atoms und die Storm Shadow Raketen beziehungsweise Missiles, die eben von den Amerikanern beziehungsweise den Briten geliefert haben, die allerdings nur im Gefechtsfeld selbst eingesetzt werden konnten, niemals quasi über die Grenze hinweg. Mhm. Und die Fantasien, diese Vernichtungs- und Zerstörungsfantasien, die jetzt so ein bisschen mitschwingen, bei dem einen oder anderen, der Taurus kann ja dann von der grenznahen Region auf der ukrainischen Seite auch Moskau erreichen, das eskaliert eigentlich diesen Krieg nur. Er könnte insofern ein Gamechanger werden, als dass er den Krieg nochmal eskalieren könnte. Nun ist auch diese Zahl begrenzt. Das würde also sicherlich jetzt auch den Krieg nicht mehr in die eine oder die andere Richtung relativ stark verändern. Und man darf nie vergessen, das würde mir natürlich in einer normalen Diskussion sofort um die Ohren fliegen, ich sage es aber trotzdem, natürlich wird das eine Gegenreaktion bringen.
Klar.
Und dieses gegenseitige Hochschaukeln ist doch in dem Moment, da der amerikanische Präsident mit seiner Art, diese Dinge so zu tun, wir würden das vielleicht mit Profis im Bereich Diplomatie vielleicht anders tun, aber ich bin weit davon entfernt, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kritisieren. Aber er versucht gerade eben, diese Waffenruhe herbeizuführen, dass diese Menschen gemeinsam an einen Tisch kommen. Eigentlich diesem Friedensgebot, das wir eigentlich selbst uns auferlegen müssten, praktisch diesen Frieden herbeizufordern. Und in dem Moment reden wir darüber, ob wir den Taurus schicken. Ich kann nur den Herrn Bundeskanzler, gerade frisch im Amt, raten, sich nicht nur auf die Falken, wie die Kiesewetters dieser Welt, zu verlassen, sondern 2 Sekunden impulskontrolliert nachzudenken, ob das der richtige Weg ist. Das ist nämlich auf deutscher Seite, außer dem Einsatz deutscher Truppen vor Ort, was Gott verhüten möge und was das Schlimmste wäre, was uns passieren kann, das ist quasi die letzte Eskalationsstufe. Sowas hebt man sich auf, wenn es wirklich in eine völlig andere Richtung geht, aber nicht zu frühzeitig da sein Pulver zu verschießen.
Und ich finde, also mit dieser Taurus-Debatte, die habe ich verfolgt. Und Sie hatten ja selber jetzt gerade gesagt, was ich sehr weise fand, wer ist jetzt Kriegspartei? Das ist eine relevante Frage, weil das muss man ja auch in dem Sinne fragen, ab wann definiert der Gegner mich als Kriegspartei? Das würde mich sofort interessieren. Und jetzt habe ich so verstanden, dass die Verwendung von zum Beispiel Taurus, die bedeutet, dass deutsche Soldaten die jedenfalls mitbedienen oder unterstützen müssen. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Wortlaut, aber dass es auf jeden Fall Punkte gab, wo die Russische Föderation gesagt hat, also wenn das und das passiert, dann seid ihr Kriegspartei. Also gibt es da eine offene Aussprache, ab wann Russland sagt, ab jetzt unterstützt ihr nicht mehr, wir sind jetzt sozusagen, wir wären jetzt im Krieg miteinander? Ist das ausgesprochen?
Also das kann ich nicht sagen, aber es ausgesprochen ist nicht. Ich möchte dazu aber mit Blick auf diese Frage ergänzen, was ich vorher so ganz kurz noch sagen wollte und dann vergessen habe zu sagen. Ich hoffe ja trotzdem, ob es sei es nun zwischen Amerikanern und Russen oder vielleicht auch Deutsche, denn wir hatten ja eigentlich als Brückennation zwischen Ost und West immer besonders gute Verhältnisse, auch zu Russland zu sowjetischer Zeit, dass es trotzdem im Hintergrund irgendwelche Gespräche gibt, wo man dann doch nicht versucht, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten und nicht zerreißen zu lassen. Dass es also auch solche Themen, wie Sie sie jetzt alle ansprechen, dort diskutiert werden. Zweiter Punkt, Kriegspartei beziehungsweise rote Linien. Es gibt einen ganz unsäglichen, also einen Artikel, der wirklich, ich glaube, der war in der New York Times, der aber offensichtlich lanciert worden war von irgendeinem Think Tank, in dem so kolportiert wurde, naja, Russland hat schon mehrfach rote Linien angekündigt und hat da nichts getan.
Mhm.
Rote Linien in Russland, wer sich ein bisschen mit russischer Strategie beschäftigt hat, und das war nun mal eine ganze Zeit lang meine Hauptaufgabe oder einer meiner Hauptaufgaben, war, dass Russland sehr viel verzögerter reagiert, als wir üblicherweise. Rote Linien überschritten, schießen. Mhm. Sie erinnern sich, während der ersten Amtszeit hat Trump ganz klar gesagt, rote Linien Syrien bei der Frage der Bekämpfung der eigenen Bevölkerung nicht gehalten, Schuss, und dann haben die ja dann direkt dann diesen großen Luftwaffenschutzpunkt bekämpft. Hier ist Russland anders aufgestellt. Das heißt also, die roten Linien, die hier im Zweifelfall von unsererseits überschritten werden, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt dann tatsächlich dann quasi eingelöst von der russischen Seite. Dritter Punkt, ja, wie gesagt, es ist nicht offen ausgesprochen, ich wüsste das nicht. Es kommt immer wieder das Thema hoch, Kriegspartei.
Mhm.
Wenn tatsächlich, das ist der entscheidende Punkt, alles kann man ausbilden, alles kann man Zugang gewähren zu Geodaten, die notwendig sind, um eben auch Ziele in Russland angreifen zu können mit dem Taurus. Klingt jetzt zwar sehr technisch, aber ist so wichtig zu wissen, ob man dann es den Ukrainern so weit beibringen kann, dass sie mit einer Waffenlieferung, mit den Steuerungseinheiten und, was dazugehört, aus eigenem Gebiet, aus eigener Verantwortung, mit eigenem Personal dann diese Ziele angreift, dann kann niemand eigentlich sagen, wir sind Kriegspartei, außer der Tatsache, dass wir liefern.
Mhm.
Artikel 51 Charta. Wenn wir Soldaten dorthin schicken und wir befüttern, ich sage das jetzt mal so ein bisschen lapidar, wir befüttern nun diesen Taurus, im Zweifelfall drücken wir noch auf den Knopf,
mhm,
ja gut, dann kann keiner mehr behaupten, wir wären nicht ein Teil davon.
Mhm. Und das passiert ja alles schon noch immer im Hintergrund, dass Russland eine Nuklearmacht ist. Und bei mir schwingt, und ich glaube bei vielen anderen, schwingt mit, dass die endgültige Eskalation oder die totale Eskalation, die finale, wäre der Einsatz solcher Waffen. Halten Sie das für völlig abwegig oder schwingt es mit bei einer strategischen Überlegung dieses Konflikts?
Also wenn die Nuklearstrategie und die Idee der gegenseitigen Eskalation ungefähr so ähnlich liefe, wie man das während des Kalten Krieges hatte.
Mhm.
Und Russland wäre ja jetzt derjenige, der sagen würde, es begrifft mich ein vitales Interesse. Also ich habe Sorge um den Bestand, nur das würde ja Sinn machen, Sorge um Bestand des Staates, Sorge um des Einmarschierens, eben was weiß ich, auf breiter Front, auf russischem Boden. Da lassen wir jetzt mal Kursk und Belgorod raus, diese beiden kleinen Provinzen da im Südwesten oder Nordosten, je nachdem, wie man sieht. Dann sage ich, was wäre möglich? Russland könnte das ankündigen. Das haben sie ja schon mal immer mal wieder so, sagen wir mal, beiläufig mit einfließen lassen. Und dann könnte man zum Beispiel erwarten, dass Russland, wenn es denn wirklich so weit käme, eine sogenannte Nuclear Demonstration macht. Das heißt also irgendwo auf russischem Gebiet, auf einer Testsite, also ein Testgebiet, eine Nuklearwaffe einer bestimmten Größe zu zünden und damit aller Welt zu bedeuten, jetzt habt ihr wirklich kurz Zeit vor der roten Linie. Das ist jetzt nur mal so gesponnen, das könnte man sich so vorstellen. Aber auszuschließen am Ende ist nichts. Wenn Russland glaubt, wirklich jetzt im Bestand gefährdet zu sein, davon gehe ich nicht aus, dann ist nichts auszuschließen.
Mhm. Ein wichtiger Teil, glaube ich, in der medialen Berichterstattung ist, dass behauptet wird, wir verteidigen in der Ukraine unsere Demokratie. Russland hat imperiale Bestrebungen und imperialistische Bestrebungen, will sich weiter ausdehnen. Es geht um viel mehr als um die Ostukraine. Was ist Ihre Einschätzung? Was ist die Motivation der Russischen Föderation? Und geht es da wirklich darum, weiter sozusagen noch weiter Richtung Deutschland vorzurücken auf NATO-Gebiet?
Fontane würde jetzt sagen, es ist ein weites Feld.
Ja.
Fang mal irgendwo an.
Ja.
Russland, genau wie Amerika, China natürlich auch, agieren imperial, weil es Imperien sind. Bei uns ist das Wort imperial, imperialistisch ja negativ konnotiert. Imperial ist zunächst einmal nur eine Beschreibung, ein klassisches Adjektiv. Heißt ja nichts anderes, als dass sie auf einer ganz anderen Ebene agieren. Wir sind eher taktisch, operativ, provinziell, wenn man ganz ehrlich ist, eingebunden in die Europäische Union. Ich denke, und in meiner Beschäftigung und mit denjenigen, mit denen man sich austauscht, ich habe gute Verbindungen immer noch in die Ukraine, auch zum einen oder anderen russischen Blogger, mit dem man auch mal in Kontakt hat, damit man auch mal versucht, aus einer jeweils anderen Perspektive was zu erfahren. Und mit der intensiven Beschäftigung damit kann man schon sagen, ja, Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Putin immer mal wieder davon gesprochen hat, von der alten Größe Russlands, der alten Größe der Sowjetunion mit den jeweiligen Einflusszonen. Das Ganze muss man jetzt, werde ich sicherlich ein bisschen hin und her springen, aber auch historisch sehen. Mhm. Russland hat dreimal Napoleon, wenn man nicht früher mal die ganz alten mittelalterlichen Zeiten, aber unter Napoleon, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, immer wieder erlebt, dass der Feind von Westen kam, um es zu erobern oder niederzuwerfen oder was auch immer. Deswegen entsteht bei den Russen eine ganz andere Form, anders als bei uns, eine ganz andere Form von Sicherheitskordon, den wir so gar nicht haben können oder auch gar nicht brauchen. Das rechtfertigt natürlich nicht die Unterdrückung von Staaten, das rechtfertigt nicht, dass die nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen können, insbesondere welche Koalitionen sie eingehen. Break. Punkt. Tatsächlich, also wie gesagt, das Historische, aber das Imperiale, es bezog sich doch eigentlich nur, zumindest bis dato, auf diese russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine. Autochtone Russen, die denken so wie die leben so wie die, sind verwandt mit denen. Die Ukraine ist ja sowieso mehrfach immer wieder zugeschnitten worden, ist auch separiert auf dem westlichen Teil. Was man früher mal Galizien war, eher europäisch orientiert, die anderen sind und katholisch, die anderen sind orthodox. Und ich will, das ist mir ganz wichtig, damit kein Erklärungsmuster liefern, warum das irgendwie gerechtfertigt sein könnte, was es nicht ist, dass Russland da einmarschiert ist. Aber Russland hat ja den Krieg, hätte es ja schon beginnen können von da ab gerechnet, schon in 18 oder 17 oder 16. Putin war an der Macht und hatte vor allem eine russische Armee, die also im Voll, im Saft und Kraft stand. Das ist ja immer die Frage, die ich auch mal wieder stelle, wenn mir einer sagt, die greifen alle an und bald wird das Baltikum angegriffen. Auf die Frage, warum? Mhm. Nur weil es mal früher russisch-sowjetisch war, halte ich für eine gewagte Aussage. Hier ist der Auslöser uns bekannt, aus der Perspektive Russlands. Deswegen ist man dort einmarschiert.
Also die Gefahr, dass die Ukraine Teil der NATO wird, richtig?
Also zunächst einmal, dass sie Teil der NATO würde.
Ja.
Das, was Russland immer ja versucht hat zu vermeiden, dass russische Truppen, dass NATO-Truppen an die russische Westgrenze kommen.
Klar.
Deswegen ja die frühzeitige auch immer Information, auch die Miteinander im NATO-Russland-Ras, die unterschiedlichen Einschätzungen über die Frage, wie war das zu verstehen? War die Expansion der NATO nach Osten Teil eines Agreements oder war es umgekehrt, wie es mal hieß, keinen Zoll nach Osten aus der Perspektive mancher, die in den Anfang der 90er Jahre politisch Verantwortung hatten. Also das lässt sich am Ende des Tages nicht auflösen. Aber dass man, und das kommt jetzt wieder, das schließt auch den Kreis zu meiner Person in 21, dass man erwarten konnte und weiß, dass die Russische Föderation, und das muss es ja nicht gut geheißen werden, aber dass man erwarten kann, dass die Russische Föderation eine eigene Vorstellung hat von einer Sicherheitsarchitektur an ihrer Westgrenze. Und dass es jetzt mit der Ukraine ja der letzte Staat gewesen wäre, der direkt an die Grenze schließt und dass man dort hätte erwarten dürfen, ihr seid nicht Teil der EU, haben sie ja nie ausgeschlossen, aber ihr solltet nicht Teil der NATO werden. Das ist sicherlich einer der Auslöser, plus natürlich den gewählten Präsidenten der Ukraine, der sich entschied, weg von der EU, sich hin nach zu Russland zu bewegen, den man quasi weggeputscht hat. Das ist eine Wahrnehmung natürlich Russlands. Ich erzähle jetzt nicht meine Story, sondern so ist die Wahrnehmung Russlands. Die unrühmliche Rolle, die damals die Viktoria Nuland gespielt hat, die amerikanische.
Fuck the EU war das, glaube ich, ne?
Das kam noch dazu.
Ja.
Also viele dieser Komponenten und dann die Sorge, und das ist etwas, was wir meiner Ansicht nach falsch machen, die Sorge aus Moskau ist ihrer Sicht, auch die Sorge der russischen Bevölkerung, zu akzeptieren, dass sie wiederum etwas erleben. Und was ist das Nächste? Kippen wir dann auch? Wie viel Druck wird auf uns gemacht?
Mhm.
Und das als Russland, auch wenn ich es immer noch weiterhin für einen großen Fehler halte, natürlich, und für ein großes Verbrechen bin ich ein bisschen vorsichtig dabei, da sollen sich Juristen mit rumschlagen, natürlich den Fehler, dann die Ukraine anzugreifen. Aber all diese Dinge spielen eine Rolle. Und die wurden meiner Ansicht nach aus den unterschiedlichsten Gründen in den Wind geschlagen. Und heute haben wir diesen Salat. Also der Krieg ist eindeutig von Russland begonnen. Der Konflikt ist aber von vielen Seiten geschürt worden.
Hm. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Putin wollte nicht nur diesen kleinen Teil im Donbass, sondern die gesamte Ukraine. Militärisch wäre es für ihn eigentlich leicht gewesen, würde ich mal annehmen, oder möglich gewesen.
Hätte es leicht sein müssen, nach unserer Wahrnehmung, wie Russland aufgestellt war. Ja.
Wieso hat er es dann nicht getan, wenn er es wollte?
Ich Also am Anfang, und das muss man eben sagen über diesen Krieg jetzt ganz konkret, in den letzten 3 Jahre hat er ja seine Ziele ja auch verändert. Mhm. Am Anfang war das ja auf breiter Front ein Krieg, der war ja, Sie erinnern sich auch nochmal ein Thema von Belarus, also von Weißrussland, was hier im Norden dafür ist, ebenfalls Truppen noch vordringen sollten. Und ich denke, alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wissen oder hatten erwartet, dass wenn es zu diesem Krieg kommt, dann wird das ein Durchmarsch sein. Nur ist die Ukraine, hat ja keine schlechte Armee und ist ja auch jahrelang vorbereitet worden. Insbesondere während der Phase Minsk I und Minsk II hat ja selbst die Kanzlerin, Altkanzlerin Merkel gesagt, ist die Zeit ja genutzt worden, um die Ukraine auch entsprechend auszurüsten und vorzubereiten. Aber trotzdem muss man schon sagen, ich hätte das tatsächlich jetzt einfach mal, ohne nun einzelne Zahlen zu kennen, hätte ich gesagt, also das sollte Russland schon gelingen, diese Ukraine zu schlagen und dann auch so weit zurückzudrängen, dass sie aufgibt. Dass das nicht gelungen ist, damit wir ja froh sein können zunächst einmal, dass das nicht gelungen ist, ist schon sehr bemerkenswert, sagen wir es mal so. Und dann hat er ja zurückgerudert bei den Zielen. Dann hieß es eben den Regime Change. Das ist ja jetzt auch das Thema, dass Zelensky die Wahlen ja ausgesetzt hat und nicht wiedergewählt wurde, was ich allerdings im Kriegszustand sehr gut verstehen kann. Und jetzt ist es ja nur noch, wie gesagt, diese vier Provinzen in Neurussland und die Krim. Darüber wird schon gar nicht mehr aus der Perspektive Russlands gar nicht mehr gesprochen. Deswegen war meine Einschätzung auch am Anfang, das stimmt hier auch überein mit den Kriegszielen, die mal geäußert wurden. Denn ich kann die Ukraine nur dann kontrollieren, wenn ich sie wirklich komplett dann eben auch Kontrolle ausüben kann, also komplett besetzt habe oder zumindest Einfluss darauf habe, was in den anderen Landesteilen passiert. Aber jetzt ist es eben doch so stark eingegraben und sich so verfestigt, ich meine die Front, das letztens nochmal nachgelesen, also in den letzten 3 Jahren oder 2 Jahren war die Bewegung im Schnitt 3,5 Kilometer vor und zurück.
Wow.
Also man hat ja, je nachdem, wem man zuhört, den Eindruck, also die ukrainischen Truppen stehen kurz vor Moskau oder umgekehrt, die stehen schon praktisch vor Jens Spahn, der steht praktisch schon am Berliner Tor, am Brandenburger Tor. Mhm. Ist natürlich beide Seiten Unsinn. Mhm. Da ist kaum Bewegung. Ich habe vor einem Interview vor ein paar Monaten gesagt, dass die Stadt Pokrovsk, die so im Zentrum steht, weil dahinter ist nichts mehr, dass die eigentlich fallen sollte, denn das war eigentlich erwartbar. Jetzt sind sie immer noch in den Vororten von Pokrovsk. Also man sieht, man muss genau hinsehen, es ist nur relativ wenig Bewegung.
Aber hätte nicht aufgrund einfach der militärischen Überlegenheit Russland die Möglichkeit beim Einsatz von mehr Territorium schneller zu erobern? Aber wollen sie es nicht?
Oder? Das wäre jetzt auch, sagen wir mal, in der ersten Anfangsphase des Krieges auch meine Überlegung gewesen. Wo ist die russische Luftwaffe?
Genau, das habe ich von Anfang an gefragt.
Scheint nicht da zu sein. Mhm. Russland hat sehr starke Luftlandetruppen. Also das wäre jetzt zu sehr militär, operativ oder taktisch, aber tatsächlich hatte ich das genauso, wie Sie es auch gesagt haben, erwartet. Was ja auch für den Fall, dass diese Frage jetzt in diesem Falle ich Ihnen vorziehe, was natürlich auch mit dem Blick auf diese Kriegsrhetorik, die wir jetzt haben, 2029 wird der Russe antreten.
Genau.
Also ich sage es jetzt mal ein bisschen mit den Worten von Ben Hodges, dem frühermaligen Chef der Amerikaner, der NATO in Europa, der gesagt hat, naja, die finnländische Armee könnte, oder die finnische Armee könnte die russische Armee so wegtreiben. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wenn es dort schon hakt und nach 3 Jahren man nicht weiter ist, dann brauchen wir uns eigentlich keine großen Gedanken zu machen, insbesondere da die Russen ja sehr viel verloren haben und wir ja im Aufstieg sind. Ich denke schlichtweg, wir waren alle überrascht. Und es kann nur vermuten sein, dass sie die anderen nicht Streitkräfteteile mit einbringt, um nun die Ukraine niederzuwerfen, wenn denn das Ziel war. Dass es entweder dann doch nicht gewollt war, dass es doch jetzt ein oder andere Gespräche vielleicht auch mit den Amerikanern gegeben hat, wo dann da wieder rote Linien gezogen wurden. Ich denke, dass die Geschichte uns vielleicht in 20, 30, 40 Jahren plötzlich erweist, was da letzten Endes für Gespräche geführt worden sind, dass die Russen dort nicht weitergegangen sind. Hm. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, um auch nochmal deutlich zu machen, wie sich die Russen dort aufstellen. Der von mir sehr, sehr geschätzte Patrick Barb, ja auch lange Zeit Journalist, auch in Ungnade gefallen, hat das Buch geschrieben zwischen zwei Fronten.
Ja, er war hier bei uns auch.
Ah, ja, sehr schön. Hm. Ich hatte mit ihm so eine Podiumsdiskussion gemacht, ich mache im Oktober nochmal eine mit ihm. Der hat dann auch nochmal gesagt, schauen Sie doch mal zum Beispiel in eine Stadt wie Mariupol, die jetzt im besetzten Gebiet ist. Dort investiert Russland bereits Millionen für den Wiederaufbau. Mhm. Also ich will das nicht damit alles gut mal heißen und gut machen, aber tatsächlich ist Russland hier nicht an der reinen Zerstörung interessiert. Ich vermute auch einmal, dass Russland natürlich gerade in diesen Gebieten, die sie jetzt gerade erobern oder erobert haben, natürlich das weitestgehend unversehrt, soweit es ihnen möglich ist, zu übernehmen. Mhm. Weil sie am Ende, da sollen ja Russen leben und arbeiten und ihre Zukunft gestalten.
Mhm. Ich habe mir im Zuge der Recherche, und ich habe selber zum Beispiel auch Verwandtschaft, die Russisch spricht, und bin immer interessiert an russischer Presse, um einfach eine andere Seite zu bekommen. Und da hatte ich eine Aussage von Herrn Putin sozusagen übersetzt bekommen, wo er meinte, ich kann es natürlich nicht verifizieren und ich weiß natürlich nicht, ob er die Wahrheit spricht, aber er meinte, schauen Sie sich doch bitte an, es wäre doch wahnsinnig, wenn ich versuchen würde, die NATO anzugreifen. Gucken Sie sich doch an, wer sich da gegenübersteht, also auch von der Menge an Militär. Und er sagte dann noch der Journalistin, die da bei so einem Forum war, und schreiben Sie das bitte auch Ihren Leuten, also das war dann sozusagen Westeuropäer, schreiben Sie das, dass es überhaupt nicht mein Ziel ist. Ich habe immer wieder erlebt, dass auf der einen Seite sozusagen formuliert wurde, ja, das ist eine Bedrohung auch für uns, und auf der anderen Seite, natürlich kann ich die Aussage nicht prüfen, aber sie war so, ich würde doch niemals die NATO angreifen. Und es erscheint auch, wenn ich mir die Militärbudgets angucke, würde es wie Harakiri wirken, das überhaupt zu probieren.
Das ist auch meine Auffassung. Fangen wir zumindest damit an, nichts ist auszuschließen. Mhm. Das wäre falsch. Aber darunter ist es genau, wie Sie es sagen, und nicht, weil das jetzt Putin gesagt hat, es sagen ja auch andere ernstzunehmende Menschen im Westen, die dann sagen, jetzt unabhängig von den Budgets, das, was aktuell da ist. Fangen wir mal mit an. Es ist auf der einen Seite, und das ist ja auch das Bündnisversprechen nach Artikel 5, diesem berühmten Artikel 5 der NATO. Die Europäische Union hat übrigens sowas Ähnliches. Vergessen immer viele. Wenn das Bündnisversprechen der NATO stimmt und die Vereinigten Staaten bzw. die NATO haben niemals den Erstschlag, also den Ersteinsatz von Nuklearwaffen ausgeschlossen. Die Russen sehr wohl. Wohlwissend natürlich, dass sie sonst keine Chance haben. Also wenn jetzt zum Beispiel, um irgendeinen Staat zu nehmen, weil das ja immerhin, also in 2029, Ukraine ist vielleicht eingenommen, greift Russland Polen an. Also wenn das irgendetwas bedeutet hat, dieser Artikel 5, dann wird es zu einer entsprechenden massiven Antwort kommen, und zwar wäre relativ frühzeitig, je nachdem zur Abschreckung, was ich Ihnen vorher gesagt habe, eine Demonstration und dann vielleicht kleinere Ziele, und dann müsste Russland bei einer Fortsetzung seiner Kampfhandlungen vielleicht auf breiter Front mit einem thermonuklearen Krieg rechnen. So, jetzt nehmen wir mal her, sagt man immer, jetzt geht man so ein Stück von der Lagekarte zurück und denkt mal Sekunden nach. Ist das glaubhaft? Ist das das, was Russland will? Und vor allem, warum? Da fällt mir nichts zu ein. Das heißt nicht, dass das alles nicht passieren kann. Aber warum sollte Russland jetzt einfach, Sie haben es vorhin mal ganz kurz erwähnt, Russland hat imperialistisch, wenn negativ konnotierte, Ambitionen, und deswegen wollen sie uns alle angreifen. Warum? Vor allem bei diesem Kräfteverhältnis. In den 60er, 70er Jahren, als das dann schon anfing zu kippen, was ja in die 80er Jahre dann zu Glasnost und Perestroika zum Ziel eigentlich, um diesen Rüstungswettlauf aufzuheben, und der Gorbatschow geführt hat. In den 50er vielleicht noch nicht, aber 60er, 70er Jahren war der Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten durchaus selbstverständlich ein ernstzunehmender Gegner. Aber jetzt ist es das, einschließlich dessen, was wir gerade in der Ukraine erleben. Es ist eben kein ernstzunehmender Gegner. Jedenfalls nicht singulär nur Russland gegen uns. Das ist trotzdem dazu zu, sagen wir mal, das Wort Kampfhandlung ist immer so fest, da hat man immer so Vorstellungen, Panzer gegen Panzer, aber dass es zu einem hybriden Krieg führen kann, Sabotage, Cyberwarfare und Ähnliches, was wir ja jetzt schon erleben, das mag es geben. Und wenn man das schon als Teil eines Konfliktes, einer Konfliktaustragung zählt, ja, sehr wohl. Aber mir fehlt aus meiner Kenntnis heraus und meiner langjährigen Beschäftigung damit, fehlt mir das, warum das jetzt der Fall sein sollte. Und es kommt noch etwas hinzu. Wie gesagt, dieses Jahr 2029 ist ja immer so. Auch der Generalinspekteur, der ja letzten Endes immer noch, ich bin ja im einstweiligen Ruhestand, ich bin noch nicht ganz Nicht-Soldat, der nun auch letzten Endes mein Chef ist, wenn man so will, der das dann auch sagt, 2029 ist die Russische Föderation in der Lage anzutreten. Die Russische Föderation ist jetzt in der Abnutzung schwer getroffen, im Sinne von, da fehlt viel an Kraft, um jetzt neu anzutreten. Wir schicken uns an, nicht nur wir Deutschen, wir schicken uns an, jetzt stark aufzurüsten und dann bereit zu sein, einen Gegenangriff oder einen Angriff zu kontern. Moment mal, wenn ich jetzt noch einmal ein völlig durchgeknallter, verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber ein durchgeknallter Berater wäre und Putin würde mir folgen, wann würde ich einen Krieg beginnen? Dann, wenn wir uns aufgerüstet haben und wir praktisch versuchen, uns zu wiederholen? Oder jetzt? In Großbritannien steht keine einzige kampfkräftige Brigade. Deutschland, brauchen wir nicht drüber zu reden, mit vielen Problemen behaftet. Dasselbe führt für viele andere Länder auch. Und Frankreichs Image, selbstgemachtes Image ist größer, als es tatsächlich ist. Wenn, dann müsste man jetzt angegriffen haben. Deswegen passt das für mich nicht. Ich glaube daran nicht, aber wie gesagt, auszuschließen ist nichts.
Also das bringt mich zu eigentlich zwei Fragen, aber ich versuche mal eine Reihe zu bringen. Ich war gerade bei einem Vortrag von Herrn Kujat und dann gab es Fragen und Antworten. Und eine Frau hat eine Frage gestellt, die mich auch umtreibt. Sie haben es eigentlich auch schon erwähnt. Es gibt in den Medien permanent verschiedenste Scharfmacher, die sowas sagen wie, ich zitiere mal, den Krieg nach Russland tragen.
Ja gut, einer sagt das.
Ja, aber es gibt immer wieder sozusagen, ich würde sie Scharfmacher nennen. Und diese Frau hatte eine Frage, die hat gesagt, können wir Bürger davon ausgehen, dass hinter der Fassade dieser Scharfmacher Leute mit Sachverstand, Ruhe und Weitblick beider Länder, hoffentlich vielleicht in irgendeiner Form oder der aller involvierten Länder, zusammenkommen und fernab von dieser Panikmache und medienwirksamen Rumschreierei, nenne ich es jetzt mal, miteinander in Kontakt sind, um irgendwie eine Lösung zu finden? Was denken Sie?
Ich denke, seit 1945, als ich aufzeigte, dass West und Ost auseinanderfällt, also die alten Alliierten tatsächlich in einer Gegenstellung kommen, hat nur ausschließlich die Vernunft auf beiden Seiten. Vielleicht nicht unbedingt wahrnehmbar bei den führenden Personen, aber im Hintergrund, in der zweiten, dritten, vierten Reihe oder im Zweifelfall auch Militärs, dazu beigetragen, dass es niemals zu diesem offenen Krieg gekommen ist. Wir wissen, es gab Stellvertreterkriege, das hat es aber immer gegeben, das gibt es auch heute noch. Aber die Vernunft tatsächlich und das Verständnis anfänglich der Sorge um die gegenseitige Vernichtung, aber auch das ist dann am Ende mit Vernunft gelöst worden. Ich denke, das ist heute auch noch so. Also auf die Dame zu antworten, hätte ich dort gesessen? Ja, ich gehe davon aus, dass wir immer noch, und in so einer Situation war ich natürlich nie, weil jetzt haben ja auch, gut, Deutschland spielt auch keine so große Rolle in dieser Frage, das machen die Amerikaner und die Russen unter sich aus. Da spricht die Kommission in der Europäischen Union noch vielleicht noch ein bisschen mit, aber Sie sehen ja an den Reaktionen aus Amerika, wie wir als Europa wahrgenommen werden. Wir sind, das habe ich letztens gelesen, ziemlich hartes Wort, parasitärer Trittbrettfahrer. Wir spielen einfach schlichtweg keine Rolle. Ich denke aber trotzdem, um Ihre Frage konkret zu beantworten, ja, vorne sind die Protagonisten, teilweise Scharfmacher, je nachdem, auf welcher Seite, aber dahinter ist dann doch noch, sagen wir mal, eine sachkundige Vernunft, die da auch mal sagt, stopp, njet, halt, nicht weiter. Jetzt müssen wir reden und das ist doch das, worauf ich hoffe. Es ist dann, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber doch, das habe ich in Teilen schon mal so wahrgenommen. Also insofern glaube ich da auch fest dran.
Oft wird in dem Ukraine-Konflikt auch ein bisschen, vielleicht ist eine Metaebene, würde mich aber interessieren, weil ich glaube, dass Sie da viel Einblick haben, eigentlich sozusagen die geopolitische Sphäre beleuchtet. Also das Ende einer eventuell unipolaren Welt hin zu einer vielleicht Machtverteilung oder Veränderung der Machtverhältnisse. Wir haben jetzt diese Gemeinschaft der BRICS-Staaten, die ja gemeinsam auch also relativ große Macht sind. Ist es für Sie Teil einer globalen Veränderung der Machtverhältnisse auf diesem Globus, dieser Ukraine-Konflikt? Ist das ein Teil davon?
Also nein, das würde ich jetzt so nicht sehen. Also die Ukraine-Konflikt hatte tatsächlich in der Masse seine Ursachen, wie wir sie vorher schon besprochen haben. Sie haben recht, es ist auf der einen Seite immer noch der Westen, der aber schon einen gewissen Abschwung erlebt, eine Neuorientierung Amerikas unter Trump. Ob das ja so bleibt, das werden wir erst mal sehen, er hat eine Amtszeit. Sollte J.D. Vance oder ein vergleichbarer Politiker danach nochmal die Chance haben, Präsident zu werden, dann würde sich das fortsetzen. Mhm. Amerika orientiert sich neu, zieht sich aus Dingen zurück. Sie haben sich aus Afrika in weiten Teilen zurückgezogen. Sie werden sich aus dem Nahen Osten zurückziehen. In Ostasien sind sie natürlich stark präsent. Also sie orientieren sich dieses sogenannte Pivoting, also dieses Wegdrehen von Europa. Let the Europeans do. Ne? Fuck the EU kommt natürlich auch dazu. Das spielt alles schon mal so eine gewisse Rolle. Und natürlich vor allem China, einerseits eingebunden in die BRICS, wobei das ist ja noch lose, aber China hat ja auch immer versucht, klarzumachen, wir gehen weg von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt. Das hat natürlich auch stark damit zu tun, dass sie jetzt gerade, das ist aus ihrer Historie gewachsen, jetzt versuchen wollen, jenseits des Südchinesischen Meeres dort unten Kontrollmacht zu sein. Vorherrschaft zu betreiben, was die Amerikaner im Moment natürlich noch verhindern wollen. Aber ich denke in der Tat, wir sind auf dem Weg in eine multipolare, an verschiedenen Kraftzentren sich orientierenden Welt. Das ist auch nicht schlimm. Nachdem die Vereinigten Staaten Großbritannien als Weltpolizist abgelöst haben, die Vereinigten Staaten wissen, dass sie overstretched sind, dass sie es auch nicht mehr so können, dass sie ökonomisch unter Druck sind. China ist die neue, auch zukünftige ökonomische Weltmacht. Wobei ich immer so ein bisschen, obwohl ich kein Amerikaner bin, vertraue ich immer auf Amerika. Diese Awakenings, die Amerika immer wieder erlebt hat, sich wieder neu zu erfinden und wieder neu quasi Phönix aus der Asche zu kommen. Aber ich glaube, dass Amerika sich mehr und mehr Richtung Asien zuwenden wird. Wird natürlich aus geopolitischem Interesse auch in Europa bleiben, um da so ein bisschen Rest mit der NATO, wie gesagt, so ein bisschen Restdruck ausüben zu können. Aber ja, Sie haben recht, es ist die multipolare Welt. Und wenn BRICS, es sind ja nicht nur die BRICS-Staaten, die die Buchstaben da gegeben, sondern es sind ja mehrere, die sich dazu anschlängen. BRICS hat dem ganz aus der Perspektive der Staaten, die da kommen, die unglaubliche Attraktivität, dass es nicht um Menschenrechte geht oder um ähnliche Dinge, die für uns ja unheimlich, von denen ich auch glaube, dass es wichtig ist, sondern da geht es um Wirtschaft, da geht es um Interessen, da geht es um auch gegenseitige Absicherung. Es geht um die Ablösung des Dollars als Leitwährung. Das wird dann wahrscheinlich die chinesische Währung sein wollen, weiß man nicht. Ich meine, da kommen Staaten zusammen, die eigentlich gar nicht so mit harmonieren könnten, wie zum Beispiel China und Russland. Das ist eine große Gefahr. Ob das von uns so gesehen wird, im Moment lese ich auch in Brüssel, wenn man so hört, und ich arbeite ja noch für 3 Thinktanks, da tauscht man sich ja auch mal aus, mit welcher Abschätzigkeit und einer gewissen Verachtung schaut man auf diese Staaten. Weil da gehört natürlich auch Brasilien dazu und es gehört Südafrika dazu, die nicht so stark sind, aber Indien ist der neue Newcomer. Wir müssen akzeptieren, dass das eine echte große Macht ist. Da sitzt die Großteil der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, und da sitzt auch, ich glaube, je nachdem, wie man es rechnet, sind sie schon wirtschaftlich stärker als der Westen. Das werden die Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Und Europa spielt in absehbarer Zeit keine Rolle mehr.
Und gilt das auch für die Finanzierung der NATO und der Mittel, die die Staaten sozusagen zur Verfügung stellen müssen, um dieses Bündnis weiterhin zu betreiben? Weil mein Kenntnisstand ist, dass die Trump-Administration kein Interesse daran hat, sozusagen relativ mehr zu bezahlen als andere. Ist das gerade so?
Nee, Trump, das sagt man. Man sagt, Sie haben natürlich recht, klar, Trump macht das jetzt nochmal deutlich. Aber selbst der in Deutschland ja so geliebte Barack Obama hat das schon gesagt, dass Deutschland, auch die anderen, aber Deutschland vor allem als große Industrienation mehr tun muss. Dann hat man sich ja geeinigt auf diese 2% des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt geht es ja eigentlich schon um mehr. Und das ist auch notwendig. Und die jetzt jüngst aufgenommenen oder in Aussicht zu nehmenden Schuldenaufnahme, die ja fast 500 Millionen Euro alleine für die Bundeswehr, wobei, das darf man nicht vergessen, ist gestreckt über einige Jahre, was so bedeutet 40 Milliarden mehr so im Jahr. Das sind sicherlich alles Aktivitäten, die in Washington sehr positiv aufgenommen werden. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es geht ja auch nicht nur darum, weil Sie wissen ja, die Begründung soll ja unter anderem deswegen gewesen sein, wegen dieses, sagen wir mal, Eklats im Oval Office zwischen Zelensky und Trump. Das ist natürlich an Haaren herbeigezogen, das ist natürlich Unsinn. Und Amerika wird sich auch nicht abwenden. Amerika wird sich eben, stellt an uns die Forderungen, die wir uns selbst auferlegt haben, aber die wir nicht erfüllt haben. Wir müssen mehr tun, also nicht nur wir Deutschen, die anderen auch, aber wir Deutsche müssen mehr tun. Wir haben es jahrzehntelang schleifen lassen. Wir waren dieser besagte Trittbrettfahrer. Ich würde das Wort parasitär, würde ich für uns, weiß Gott, nicht nehmen, denn dafür sind wir eigentlich eine sehr ehrenhafte Nation. Aber wir müssen mehr tun und das ist auch gut und richtig so. Und das hat nicht nur etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Deutschland muss als großer Staat, eigentlich, wenn man so will, zweitgrößter Staat der NATO, muss einfach in Eigenverantwortung mehr tun, um so gerüstet zu sein, dass wir in diesem Fall uns selbst verteidigen können. Und das ist nicht nur Streitkräfte, das ist ja gesamtgesellschaftlich, also Gesamtverteidigung spielt da eine Rolle. Insofern halte ich das für gut und richtig, was da passiert. Ich hätte vielleicht die Schulden nicht aufgenommen, ich hätte es anders gemacht, aber das müssen andere Leute entscheiden.
Und wie hat Trump, wenn ich richtig verstehe, aber jetzt sich ja sozusagen auch sich um sich oder seine Belange gekümmert oder die seiner Wähler natürlich im besten Fall und hat einen Rohstoffdeal gemacht, weil natürlich in der Ostukraine reden wir ja auch, oder generell in der Ukraine, aber ich glaube in der Ostukraine noch viel mehr, reden wir schon von sehr, sehr wertvollen Rohstoffen,
also
oder?
Ich kenne auch nur diese Zahl, 12, 13 Billionen Dollar an Wert an Ressourcen, an Bodenschätzen im Boden der Ostukraine, wesentlich im Norden. Und das hat Trump, ja gut, er ist Politiker, er ist Chef der Vereinigten Staaten von Amerika, der sagt, in Ordnung, wir haben euch jetzt viele Jahre geholfen, euch Ukraine. Ihr habt da oben große Bodenschätze. Wir wollen die mit euch zusammen aus dem Boden holen. Wir wollen daran profitieren. Mhm. Ihr sollt daran profitieren. Das soll also auch gemeinsam in einen Topf gehen, der auch zum Wiederaufbau der Ukraine dienen soll. Und nicht wie die Europäische Union, die da jetzt im Prinzip, oder die europäischen Staaten, die da jetzt mal wieder etwas dumm aus der Wäsche schauen, die ja schon frühzeitig gesagt haben, wir unterstützen euch jetzt militärisch, wie wir es aktuell tun. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann legen wir zusammen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Nur ist das noch Zukunftsmusik. Aber es ist natürlich sehr wohl akzeptabel, dass man sagt, na, pass auf, wir haben dir jetzt geholfen. Im Zweifelfall hast du den Krieg gewonnen, was immer auch Sieg sein soll. Also der Krieg ist beendet. Jetzt musst du aber auch zusehen, wir helfen dir, aber du musst auch selber zusehen, wie du dich selbst auch wieder regenerierst. Mhm. Das kann jetzt nicht alles Aufgabe der westlichen Staaten sein. Mhm. Also insofern hat er das schlau gemacht. Man unterstellt ihm ja, oder man sagt, er selber sagt es ja auch, er sei ein Dealmaker. Er macht Deals und das ist ein guter Deal.
Mhm. Obwohl ich jetzt, finde ich, bei diesem Helfen könnte ich einwenden, wenn es eigentlich schon eine diplomatische Lösung gegeben hat und die Fachleute wahrscheinlich wussten, dass wir mit mehr Waffen, mit mehr Geld militärisch wenig bis nichts erreichen werden, ist ja doch jahrelang etwas passiert, was nicht wirklich geholfen hat. Und man hätte viel früher eine diplomatische Lösung finden können.
Da kann ich nur sagen, Sie haben recht. Ja, klar. Gut, jetzt könnte man, wenn ich Sie richtig verstehe, das impliziert natürlich dann nach der Motto, wenn ihr trotzdem weiter gekämpft habt,
ja,
das ist euer Problem. Und ja, seht euch selber, dass man natürlich die Ukraine dann durchaus unterstützt. Also nach einem Waffenruhe oder im Zuge von Friedensverhandlungen dann oder einem Frieden, der dann irgendwann eingetreten ist, sie unterstützt, dass sie dann quasi wieder auf die Beine kommt. Aber dass das natürlich mit einem Deal, das klingt immer so negativ, aber dass man mit Geschäftsbeziehungen, also Wandel durch Handel, dieser ganze Spruch, dann die Ukraine natürlich wieder aufbaut, aber wir auch daraus einen Vorteil ziehen. Denn wir haben sie ja dann im Zweifelfall gerettet.
Mhm.
Das halte ich nur für gut und richtig.
Mhm.
Denn letzten Endes haben Staaten Interessen und keine Freunde.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade die Finanzierung gesprochen. Ich bin ja sozusagen ein bekennender Freund des Friedens, haben Sie ja auch am Anfang gesagt. Das ist ja nicht per se ein Widerspruch, aber mir stößt trotzdem auf, wenn ich höre 2% BIP. Letztens hat eine die Frau Weide, glaube ich, weiß nicht, ob aus Versehen, aber sie hat genannt, von 5% gesprochen. Also wir sprechen schon von massiven Ausgaben für Rüstung. Wie erklären Sie mir, dass dieses Geld wichtiger da in der Rüstung investiert ist, als in Schulen, Bildung, Gesundheit, Straßen und anderen Dingen?
Das kann ich Ihnen zwischen zwei Betragsstrichen, also wo Sie wirklich das eine gegen das andere stellen, kann ich Ihnen das nicht sagen.
Hm.
Außer der Tatsache, dass man sich bedroht fühlt und natürlich ohne die Sicherheit eines Staates ist alles andere auch nichts.
Mhm.
Maslow'sche Bedürfnispyramide auf Staaten angewendet. Aber ich könnte jetzt, ich tue es nur, um der Aussage, sagen wir mal, nochmal eine andere Richtung zu geben. Ich tue es in der Weise, wir haben jetzt seit 1990, vielleicht Mitte der 90er Jahre, quasi die Streitkräfte schluren lassen.
Mhm.
Und in den ganzen Jahren höre ich immer nur, Die Bildung, die Infrastruktur und liegt brach. Wo ist das ganze Geld hingegangen?
Mhm.
Wir alle wissen, wo das Geld hingegangen ist.
Wohin?
Na, sagen Sie es mir. Wir haben eben sehr viel unter dem Schutzschirm auch der NATO und der Sorge, die wir praktisch keine Sicherheitsvorsorge mehr glaubten, machen zu müssen, haben wir sehr viel in den sozialen Bereich gesteckt. Jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel in die Unterstützung von Flüchtlingen. Das kostet alles Geld. Alle Staaten haben das Problem. Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das zusätzlich kriegen. Ich will nicht den einen gegen den anderen ausspielen, aber man muss es benennen, dass es so ist. Es ist keine Wertung, die ich da mache. Der entscheidende Punkt ist aber jetzt haben wir, das soll ja die Aussage sein, ich lasse jetzt mal 2029 weg, aber jetzt erkennen wir mehr denn je, wir haben darüber gesprochen, multipolare Welt, Amerika ist vielleicht nicht mehr so an unserer Seite, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit hatten. Es gibt eine Bedrohung, die muss nicht unbedingt immer nur Russland sein, das kann auch China sein, das können auch alle möglichen Sachen sein. Deswegen hatte ich vorher mal ganz kurz das Wort Gesamtverteidigung angesprochen.
Mhm.
Es sind eben nicht nur Streitkräfte. Diese halbe Billion soll ja nicht nur, also wenn sie schlau genug sind, und ich gehe mal davon aus, so viele Schlaue haben wir dort im BMVG und anderswo, BMVG, Bundesministerium der Verteidigung, dass eine Gesamtverteidigung besteht nicht nur daraus, Panzer zu bauen und Munition zu kaufen. sondern das hatte auch mit der Resilienz der Gesellschaft zu tun. Wir müssen in Katastrophenschutz investieren, wie wir es in der Pandemie erlebt haben. Wir müssen auch resilient sein als Gesellschaft, widerstandsfähig, sei es durch Intensivbetten, durch Vorsorge, denn in dem Zuge eines Krieges oder eines Konfliktes kann es ja auch zu Pandemien kommen, zu allen möglichen Krankheiten etc. Das heißt, so Gesamtverteidigung hat ja natürlich eine größere Bedeutung als immer nur, das haben ja viele so vor Augen, jetzt werden Panzer gebaut, jetzt werden Flugzeuge gekauft, das ist auch wichtig. Aber es geht um die Gesamtverteidigung. Das heißt, wir können schon argumentieren, und ich bleibe dabei, Sie haben das ganz kurz, aber ich habe Sie wahrscheinlich falsch verstanden, es ist ja kein Widerspruch, ich bin ja auch für den Frieden, nicht Soldaten schicken Soldaten in den Krieg, sondern Zivilisten, Politiker schicken Soldaten in den Krieg. Deswegen bin ich als Soldat ganz im Gegenteil, ich bin ja für Frieden und nur dafür bin ich zur Bundeswehr gegangen. Wenn wir jetzt so lange Zeit das haben hängen lassen, müssen wir jetzt etwas tun, um die Grundlagen dieses Staates, seine Absicherung nach außen, nach innen und seine Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft wieder zu errichten. Und dann können wir wieder weiter uns um alle möglichen anderen Dinge kümmern, die uns wohl wichtig und gut und wichtig erscheinen.
Da steckt ja auch so ein bisschen das drin, was jetzt die letzten Wochen und Monate so ertönt. Kriegstüchtigkeit, also auch die Gesellschaft muss sich vorbereiten. Was Sie ausführen, kann ich natürlich verstehen. Auf der einen Seite macht es mir Sorge, wenn so ein Narrativ entsteht, wir könnten, also die Bedrohung ist permanent da, jeder müsste sozusagen sich vorbereiten. Da entsteht für mich so eine Stimmung, in der ich zum Beispiel nicht leben wollen würde. Ich würde nicht sozusagen unter der Prämisse leben wollen, also es könnte jederzeit jetzt Krieg ausbrechen, weil ich würde mir denken, ja, ich bezahle ja auch Diplomaten, die ganze Zeit hoffentlich ihre Arbeit machen. Und Sie haben ja selber gesagt, dass Krieg erst dann entsteht, wenn Diplomatie also sozusagen nicht mehr funktioniert hat. Das wäre für mich als Staatsbürger, würde ich immer denken, also ich möchte vor allem, dass dieses Geld und auch die Energie darin fließt, dass eben die Beziehung untereinander Krieg eigentlich sozusagen nicht mehr braucht. Das ist wahrscheinlich total naiv. Trotzdem würde ich mir aber immer wünschen, dass da geht der Fokus hin. Lasst uns irgendwie versuchen, miteinander in einer multipolaren Welt klarzukommen. Weil ich meine, auch unter der Prämisse von Nuklearwaffen ist ja Verteidigung nur bedingt möglich, oder?
Ja gut, okay, das ist eine Diskussion, die haben wir in den 70er Jahren geführt.
Ja.
Ich meine, wir sind vielleicht, obwohl fast die gleiche Farbe, naja, Sie haben noch eine dunklere Haarfarbe als ich, wir sind nicht ungefähr gleich alt.
Ja.
Ich erinnere mich daran, dass ich eben als junger Mensch, als ich angefangen habe, so ein bisschen selbstständiger zu denken, auch mal natürlich auch durch die Familie, war dieser Alarmismus, diese Alarmstimmung, die ist ja noch in den 70er Jahren, das habe ich schon gefühlt. Mein Vater wurde Bataillonskommandeur eines grenznahen Bataillons 1979. Da starb Tito, da war Bewegung drin, Sorge, dass Russland möglicherweise die Sowjetunion, die Jugoslawien angreifen könnte, um sie einzubinden in den sowjetischen Pakt, in den Warschauer Pakt. Ich denke, diesen Alarmismus, den brauchen wir wirklich nicht. Aber ich finde, zum einen, was Sie gesagt haben, ist absolut richtig. Wir müssen auf breiter Front machen. Wir können aber nicht in dem Moment, da wir jetzt tatsächlich von einer Bedrohung sprechen, von einer Situation sprechen, in der wir eine multipolare Gesellschaft, multipolare Weltordnung haben, in der es wiederum Bedrohungen geben kann, wo wir jetzt tatsächlich nach Jahrzehnten nichts tun für Streitkräfte oder sagen wir insgesamt für eine Gesamtverteidigung eines Landes, denn das ist der Hauptaufgabe, eine der Hauptaufgaben des Staates. Reden wir jetzt in dem Moment, da das allerdings wichtig ist, und jetzt reden wir mal von Bildung. Dann könnte natürlich jeder andere kommen, und das ist richtig, was Sie sagen. Warum haben wir in den letzten 30, 40 Jahren das nicht getan? Da hatten wir doch genug Geld. Weil wir das Geld für andere Sachen verbrannt haben oder verbrannt ausgegeben haben. Aber das wird jetzt zu einfach im Wechselspiel. Ich glaube einfach schlichtweg, wir müssen alles machen. Dafür ist ja die anderen halbe Billion ist ja auch noch da. Da geht es um Infrastruktur, da gehört das auch meiner Ansicht, ich habe es jetzt nicht bewusst gelesen, aber auch um Bildungsinfrastruktur, Ausstattung der Universitäten, auch entsprechende Finanzierung von Schulen und Weiterbildungsstätten und, was da alles dazugehört. Das heißt also, dieses Geld ist, wenn es denn auch schon etwas seltsam jetzt zustande gekommen ist, das Aufheben der Schuldenbremse, aber das ist ein parteipolitischer Extra-Aspekt, der hat eine ganz andere Dimension. Wenn, dann wird das Geld hoffentlich auch gut eingesetzt werden, mit einer bisschen Nachhaltigkeit und langfristigen Wirkung. Wenn die größte Sorge, und das sage ich Ihnen, also nein, das ist das falsche Wort, wenn ich jetzt, was ich danach sage, das fliegt mir um die Ohren, das merke ich. Wenn ich sage Sorge und sage dann, wenn der Krieg da nicht kommt. Ich fand, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, hatten wir noch diese Darstellung des Igels. Ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben, das war ein kleiner Igel. Und das war die Bundeswehr, die zum Ausdruck bringen wollte, sagte, friedfertige Wehrhaftigkeit. Er ist wehrhaft, der Igel, aber er ist trotzdem, wie er eben nun mal ist, er ist friedfertig. Hm. Wir wollen, Boris Pistorius nannte das kriegstüchtig, kann man verteidigungsfähig nennen oder was auch immer. Aber sagen, die Bundeswehr, die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes, zusammen mit allen anderen, wünschen den Frieden, sind aber bereit, sich zu verteidigen. Nicht nur bereit, sondern auch in der Lage zu verteidigen. Das ist ja auch die Frage, wie zum Beispiel die Bundeswehr ausgerichtet ist. Sie muss überall, meiner Ansicht nach, zusammen mit den anderen, so in der Lage sein, das Bundesgebiet und das Bündnisgebiet tatsächlich eben auch zu verteidigen. Glaubhaft, wirksam zu verteidigen, aber keinen Angriffskrieg zu führen, auf keinen Fall. Widerspricht auch der UN-Karte beziehungsweise auch unserem Grundgesetz, wäre eine Straftat. Das heißt, wenn wir das sehen und wenn wir dieses Gefühl haben und dafür auch rüsten, dafür die Gesellschaft aufbauen, dass man auch der Bevölkerung sagt, pass auf, es geht jetzt nicht ausschließlich um den Feind Russland. Deswegen fand ich die Aussage unseres neuen Außenministers für sehr fatal. Russland wird immer unser Feind bleiben. Das ist natürlich Unsinn. Mhm. Da kommt das Thema, was Sie gerade sagten, die Diplomatie wird uns Russland vielleicht nicht zum Freund machen, aber zum Partner. Etwas, was ich in Indien auch gesagt habe. Ich sehe China eigentlich als den viel größeren Gegner und Gefahr aus vielerlei Gründen. Und wir brauchen eigentlich ein Russland, das als Partner, vielleicht nicht als Freund, aber als Partner eher neutral oder auf unserer Seite, denn auf der chinesischen Seite. Das wurde als völlig absurd hingetan. Heute haben wir die Realität. Mhm. Wollte auch keiner wahrhaben. Ich denke schlichtweg, dass wenn wir das alles gleichzeitig machen, starke Diplomatie, Deutschland war Diplomatiemacht, erster Ordnung, Diplomatie, aber bewaffnete Friedfertigkeit, das war der richtige Wort, bewaffnete Friedfertigkeit und dann mit diesem ganzen Geld auch, was jetzt gerade hochkommt, was wir ja auch mal irgendwann zurückbezahlen müssen, Schulen, Bildung, versuchen diese Ausländer, die wir hier ins Land geholt haben, zu integrieren oder irgendwas zu tun, um daraus einen Mehrwert zu machen. All das könnte unserem Land sehr, sehr gut tun und vielleicht nochmal einen neuen Aufbruch geben. Mhm. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir Land zumachen.
Mhm. Ich finde noch, eine Sache interessiert mich noch dazu, zur Verteidigungsfähigkeit gehört dazu auch, dass die Bundeswehr Auslandseinsätze weiterhin bestreitet?
Also zunächst einmal per se natürlich nicht. Mhm. Aber wir haben uns ja nun in unserem Grundgesetz herauszulesen und von der Interpretation, dass wir uns ja in einem System gegenseitiger oder kollektiver Sicherheit dann entsprechend auch bei solchen Auslandseinsätzen beteiligen können. Mhm. Ich denke, dass aktuell zumindest die Zeit der großen Auslandseinsätze vorbei ist. Das nicht deswegen, weil wir das vielleicht gar nicht wollen, sondern weil uns der große Partner abhanden kommt. Trump, ich sagte es vorher, zieht sich aus vielen Bereichen zurück. Manche Dinge, Schlüsselgeschichten werden sie sicherlich vor Ort bleiben, um weiterhin entsprechenden Druck auszuüben. Aber ich denke, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, so wird erstmal für die meiner Ansicht nach absehbare Zeit nicht der Fall sein. Mhm. Dass man Hilfsaktionen macht, dass man irgendwelche Unterstützung und Friedensabsicherung, das am ehesten noch. Aber so etwas wie Afghanistan kann ich im Moment auch nicht erkennen, wo. Nichts ist auszuschließen, das hatten wir heute schon mehrfach, aber kann ich nicht erkennen. Mhm.
Sie haben das jetzt auch schon angesprochen mit der Sicherheitsarchitektur. Also ich habe mir auch sozusagen in Vorbereitung gefragt, ich erinnere mich, dass ich glaube, Putin mal gesagt hat, er könnte sich auch vorstellen, dass Russland Teil der NATO wird. Er hat mal im Bundestag auch gesprochen, auf Deutsch. Jeder kann sich die Rede noch anhören. Und da kam auch im Prinzip, weil immer die Frage war, wie könnten wir hier, ich würde es jetzt mal so, jedenfalls so deute ich das, wie können wir sicher zusammenleben? Das ist ja eine Frage, die trägt, also ich trage die auch in mir, ich glaube wahrscheinlich jeder Bürger, weil Sie haben ja gerade gesagt, Maslow'sche Pyramide, Sicherheit ist elementar wichtig. Weil sonst, was ist sonst das andere? Für mich ist die große Frage eigentlich, wie sieht eine Sicherheitsarchitektur für Europa, ich wünsche allen Leuten Sicherheit und Frieden, aber wir leben halt jetzt gerade hier. Wie sieht jetzt hier eine Sicherheitsarchitektur aus, auf diesem großen Kontinent, die uns wirklich langen und nachhaltigen Frieden ermöglicht? Wie würde die aussehen, dass wir nicht permanent denken müssten, oh, da ist die Gefahr und da ist die Gefahr?
Hm. Eigentlich hatten wir das ja eine ganze Zeit lang. Hm. Es ist dann irgendwann auch, wäre ich jetzt Russe, würde ich sagen, ja, und das ist verloren gegangen in dem Moment, als die NATO angefangen hat, sich immer weiter an die Westgrenze Russlands heranzurücken. Die NATO würde sagen, ja, wir haben unbedingt das Begehren dieser Staaten, die wir aufgenommen haben, erhöht, weil die alle Angst vor Russland gehabt haben. Mhm. Gut, das werden wir nicht auflösen. Mhm. Ist sowieso jetzt vorbei. Ich denke, es geht nur durch jetzt, um konkret zu bleiben, bei der Ukraine, es muss jetzt schnellstens Waffenruhe, Waffenstillstand, Friedensverhandlungen. Ich sage das auch mal, manche Journalisten sagen das ja mittlerweile auch. Die Ukraine wird leiden. Mhm. Leiden aller Voraussicht nach unter dem Verlust von Territorium. Das ist nicht nur die Krim. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich befürchte, das wird so sein.
Also realpolitisch betrachtet sozusagen.
Ja, Realpolitik ist aber nichts für Deutsche. Ja. Deutschland ist Moralpolitik. Ja. Moralisch ist auch ganz klar, wer da welche Rolle zu einnimmt. Aber wir machen mal normale Real- und Geopolitik. So, und dann ist der Punkt X irgendwann erreicht, an dem man jetzt Frieden hat. Es dreht sich alles zurück. Und jetzt geht's die Frage, wie geht's weiter? Wird man also jetzt Russland weiterhin mit Sanktionen belegen, weil es natürlich immer noch ein Diktatfrieden sein könnte, was zu befürchten ist, oder was auch immer. So, aber irgendwann muss man eben dann sagen, so, wir müssen wieder Räte, sei es der NATO-Russland-Rat, das ist ja sehr militärisch und militärpolitisch organisiert, geben wir der OSZE nochmal eine neue Chance. Da spielen ja USA und Kanada auch eine Rolle. Die haben sich immer so mehr als Beobachter, aber da war eben Russland sehr stark. Die OSZE war nie ein starkes Mittel, aber sie ist zumindest, sie konzentriert sich auf Europa durch europäische Staaten, wie gesagt, mit Ausnahme Kanadas und USA. Die Vereinten Nationen haben auch schwer gelitten, weil der Generalsekretär da letzten Endes auch die Durchschlagskraft nicht hat, von dem hören und sehen sie nichts mehr. Dazu kommt, dass einige Agenturen der Vereinten Nationen eben auch gekapert wurden von einzelnen Staaten, wie die WHO aus der Perspektive Amerikas durch China. Das heißt also, diese ganzen Arten von Reden, auch, ich weiß, das klingt jetzt sehr kindlich, aber irgendwann mal wieder wie Schüleraustausch. Mhm. Also alles diese ganzen Dinge, die wir über viele Jahre zwischen Deutschland und Frankreich, das ja ein gerade wundersames Paradebeispiel ist, wie zwei verfeindete Staaten, die über Jahrhunderte verfeindet waren, zusammengefunden haben. Ich finde das immer klasse. Steinmeier, unser Bundespräsident, hat mal gesagt, wir Deutschen wollten immer, dass die Franzosen uns lieben, aber sie respektieren uns nur. Und umgekehrt wollten die Franzosen immer, dass wir sie respektieren, aber wir lieben sie nur. Mhm. Aber ist egal, trotzdem ist das gelungen. Ich glaube, eine solche Entwicklung könnte es mit Russland nicht geben. Aber dass man einfach zu einer gewissen Ruhe kommt und einfach die Dinge akzeptiert, wie sie sind. Mhm. Das ist Realpolitik, das schmerzt. Das schmerzt auf vielen Seiten, aber es geht keinen anderen Weg dran vorbei. Reden, reden, reden. Abrüsten an diesen Stellen, vielleicht auch an beiden Seiten. Ich meine, da gibt es eine ganze Menge Ideen, die auch im Raum sind. In der heutigen Zeit brauchen sie für weitreichende Flugkörper, müssen sie nicht direkt an der Grenze sein, das können sie auch von woanders machen. Also ich denke, nicht anders wird es gehen. Es geht nur Diplomatie. Hm.
Zum Schluss vielleicht noch eine offene Frage. Gibt es noch irgendwas zum Ukraine-Konflikt, was Ihrer Meinung nach gesagt werden müsste oder was wichtig ist, was den Menschen da draußen verstehen?
Den Menschen da draußen. Ich denke, einfach schlichtweg, und das ist ja auch ein Beispiel, was wir jetzt hier gerade tun. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Sehe die Dinge jetzt natürlich auch so, wie man sich eben einfach berufsmäßig oder auch jetzt natürlich nach diesem Beruf sehr lange damit beschäftigen musste. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich mit allem im Recht bin. Kann auch irren, klar, keine Frage. Aber ich denke, dass die Menschen da draußen eines, und das ist jetzt keine Kritik, insbesondere keine verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, wie das immer so schön heute heißt, genau zuzuhören, genau hinzuschauen, sich nicht ausschließlich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der leider Gottes gelitten hat, meiner Ansicht nach, in den letzten 10, 15 Jahren, weil Sie gerade sagten, Ukraine-Krieg. Ich habe letztens, im Vornamen heißt er Georg Restle, mit seinen Kommentaren zu den Kampfhandlungen in der Ostukraine, die damalige Beschießung der eigenen Bevölkerung durch die ukrainische Armee, heute undenkbar. Die würden das mit Sicherheit am liebsten gelöscht haben. Man braucht diese alternativen Medien, auch da mal reinhören, auch wenn es einem nicht schmeckt. Ich gucke mir auch Sachen an, lese auch Bücher und Artikel, von denen ich von vornherein weiß, dass es mir schmerzhaft Schmerzen zufügt, sie zu lesen, weil sie so ich für völlig abwegig halte. Aber es ist wichtig, sich eben Meinung zu bilden. Beide Seiten. Nicht nur die ältere Generation liest immer noch die alten Zeitungen und schaut sich die Tagesschau an und das Heute-Journal. Alles gut und richtig. Muss man auch tun, finde ich auch richtig. Aber sei es solche Formate, sei es andere alternative Formate, wo man auch mal aufgerüttelt wird. Es gibt nichts Schwereres, Herausforderndes, aber zeigen Sie mir den Ausdruck, Geileres als selbst zu denken. Mm.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Schönbach, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen.
Danke, Herr Barocker.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.